Dementsprechend ist queere Literatur genauso umfassend wie Literatur als solche. Sie ist Literatur als solche und sie bietet Identifikationspotenziale sowohl für sexuelle als und auch geschlechtliche Identitäten, so dass es ganz wichtige Möglichkeitsräume sind, die da eröffnet werden. Das ist das auch, was gerade hinsichtlich der Schule so relevant ist.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Heute sind es so gefühlt mehrere Teeküchen und auch nicht wirklich nur Küchen, glaube ich zumindest. Und seit langem bin ich mal wieder in einer etwas größeren Runde hier und ich freue mich total, dass ihr sind drei Leute, die sich dahinter verstecken, heute da seid. Und ich würde, jetzt müsst ihr so ein bisschen entscheiden, in welcher Reihenfolge wir das hier koordiniert bekommen, euch bitten, dass ihr euch einmal kurz selber vorstellt.
Ja, hallo, danke, dass wir da sein dürfen. Mein Name ist Bianca Maria Braunshofer. Ich bin Inhaberin der queerfeministischen Buchhandlung O-Books in Wien und freue mich, dabei zu sein, auch als Autorin natürlich jetzt neu.
Ich bin Tobi Schiller. Ich bin Medienwissenschaftler, Autor und Literaturvermittler und habe gemeinsam mit Bianca und Marlon das Buch und jetzt queer lesen jenseits der Norm geschrieben, über das wir unter anderem heute sprechen wollen. Und freue mich sehr, dass du uns eingeladen hast.
Marlon, ich habe in Bochum Komparatistik studiert, bin mit den beiden Co-Autor von Und jetzt queer und schreibe seit 2017 auf meinem Blog Books Are Gay as Fuck über queere Literatur.
Ja, vielen Dank. Wir sprechen ja in dem Podcast über Schule und Bildungssystem im weitesten Sinne, auch ganz viel über Literatur. Da sind schon erste so Überschneidungen zu eurem Buch, was ihr gerade schon angesprochen habt. Und ich habe so ein bisschen überlegt, wie wir das zu viert heute starten wollen. Und ich glaube, heute gehe ich so ein bisschen back to the roots. Ich bin da irgendwie dieses Jahr sehr flexibel mit, weil ich letztes Jahr das so geändert habe mit so Satzanfängen, die man dann beendet zu Beginn. Und irgendwie hat es mir dann auch nicht mehr so richtig gefallen. Deshalb habe ich gedacht, da wir heute mit so vielen sind und ihr auch über das Thema Schule sprecht, schreibt in dem Buch, gehe ich nochmal zurück und frage euch, was zu Beginn, und ihr könnt dann überlegen, wer starten möchte, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr an das Thema Schule denkt.
Mir fällt zum Thema Schule sofort ein, die Möglichkeit, die ich jetzt habe, mit Gigi, meiner Therapiebegleithündin, die gleichzeitig eine Lesehündin ist, weil ich das Thema super spannend finde, um Leseförderung zu betreiben in Schulen. Ich bin auch diplomierte Sozialpädagogin und studierte Germanistin und das sind so die drei Dinge, die sich so schön zusammenführen lassen. Gleichzeitig wollte ich immer Deutschlehrerin werden und vielleicht werde ich das jetzt auch noch nebenbei mal schauen. Das fällt mir sofort ein, die Schulbesuche, die wir schon gemacht haben, also Gigi und ich, haben mir gezeigt, dass da schon extrem viel Gutes passiert, also was Pädagogen, Pädagoginnen gerade so machen, auch was das Thema Schullektüre eben betrifft. Und gleichzeitig glaube ich, dass es noch sehr viele Dinge gibt, die man in Schulen anders denken oder neu erfahren kann. Das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt.
Cool, danke.
Für mich ist Schule was mit sehr gemischten Gefühlen einhergeht, weil Schule auch für mich persönlich ein Ort gewesen ist, in dem ich ein gewisses Maß an Ausgrenzung und Diskriminierung, queerphobe Diskriminierung erlebt habe. Und zur Schule zu gehen für mich lange Zeit auch mit Bauchschmerzen verbunden war. Und es ein paar Lichtblicke gab in Gestalt von Lehrpersonen, die vor allem im Deutschunterricht interessanterweise durch Lektüre, aber auch durch einen Blick auf einzelne SchülerInnen Räume geschaffen haben und mir mitunter auch Lektüre gegeben haben, die nicht im Unterricht behandelt wurde und mir damit signalisiert haben, hey, es gibt da Räume für dich. Und insgesamt eben ein Ort, der wahnsinnig prägend für Menschen ist, für ganz viele weitere Dinge im Leben, auch für die Selbstwahrnehmung nicht zuletzt. Und dementsprechend sind da ganz viele Chancen auch, aber auch natürlich gewisse Risiken, weil die Dinge, die in der Schule falsch laufen können, können einen sehr direkten, signifikanten Einfluss auf den weiteren Lebensweg von Menschen eben auch nehmen.
Danke.
Ja, bei mir ist das ähnlich wie bei Tobi. Ich weiß nicht, wer die Serie kennt, aber Buffy über den Dämon operiert ja mit dieser Metapher, die Schule ist die Hölle. Und ja, für mich war das auch immer so, Schule ist etwas, was überlebt werden muss und auch aufgrund von Queerfeindlichkeit, also auch wirklich durch die Bank weg, SchülerInnen, LehrerInnen. Und das ist weiterhin auch so ein bisschen mit Bauchschmerzen bedeckt, aber irgendwie ist das Buch auch für mich, glaube ich, nochmal vor allem durch die Kapitel von Bianca so, ja, so ein Hoffnungsschimmer, dass sich da einerseits was ändert und auch zu, in den Interviews die und den Umfragen, die Bianca gemacht hat, zu sehen, dass da sich etwas geändert hat und mittlerweile auch echt Interesse dran ist.
Ja, danke, dass ihr das teilt. Die Spannungen, die ihr jetzt so ein bisschen aufzeigt, so Chance und Herausforderung zugleich in Schule, ne? Also so Bedeutung von Schule, aber auch so eine sehr nachvollziehbare Abkehr von Schule, das höre ich super oft im Podcast. Ich glaube, das ist logischerweise, wenn man irgendwie über gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse, Diskriminierungsformen im weitesten Sinne irgendwie redet, ja auch ganz logisch, weil Schule natürlich irgendwie auch Gesellschaft abbildet, so ein Mikrokosmos, Makrokosmos und natürlich, wie du, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, so einen ganz prägenden Zeitraum umspannt. Ich würde da natürlich gleich gerne noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Vor allen Dingen auf dein Kapitel Bianca, also das, was jetzt gerade schon angesprochen wurde. Aber vielleicht gehen wir vorher einen Schritt zurück und ihr beschreibt mal so ein bisschen, wie es überhaupt zu dem Buch gekommen ist. Ich habe mir gedacht, dass das ja schon auch eine Ansage ist, so sich vorzunehmen, zu sagen, wir schreiben jetzt ein Buch über queere Literatur. Wenn ich mir das vornehmen würde, jetzt bin ich auch keine Expertin, ne, dann würde ich auch direkt denken, oh, das war schon eine ganz umfangreiche Aufgabe, das überhaupt irgendwie so aufzubauen, zu überlegen, was kommt alles mit rein, was für Kapitel wollen wir da formen. Vielleicht könnt ihr diesen Prozess so ein bisschen beschreiben, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, das wäre ganz cool für die Zuhörenden zu Beginn.
Also wir haben alle drei schon sehr viel uns mit queerer Literatur auseinandergesetzt. Bianca natürlich unter anderem durch ihre Buchhandlung und O-Books in Wien, als auch über Moderation. Marlon auch über seinen Blog. Marlon und ich haben vor einigen Jahren gemeinsam den Queeren Kanon gegründet, mit einem Fragezeichen dahinter. Das ist ein Newsletter-Magazin zu queerer Literatur. Und so sind wir dann auch zusammengekommen und wurden öfter auch mal von außen gefragt, ob wir denn Lust dazu hätten. Und worauf wir drei uns von Anfang an geeinigt hatten, was uns wichtig war, ist, dass das Buch eine Einladung ist, eine Einladung an alle, die an queerer Literatur interessiert sind, darüber mehr zu erfahren, an queere Personen, die mehr wissen möchten, was hat es schon gegeben, die sich damit verorten können, Identifikationspotenziale sehen, aber auch an alle anderen Neugierigen. Und dementsprechend ist das quasi ein Streifzug durch die queere Literatur, der auch auf jeden Fall einen Diskussionsgrundstein legen soll. Und deswegen auch dieses ausdrückliche im Titel und jetzt queer lesen jenseits der Norm, um zu sagen, hey, es gibt so eine große Vielfalt an Literatur, an queerer Literatur. Schaut rein und schaut, was euch da gefallen könnte und geht in den Austausch, sowohl mit uns als auch mit anderen und geht ins Gespräch. Das ist einer der wichtigen Punkte für uns gewesen.
Ja, also ich wurde ja so ein bisschen noch dazu eingeladen, würde ich sagen, weil ich habe ja bei dem Blog von den beiden nicht mitgearbeitet dran. Und das war für mich jetzt ganz persönlich, habe ich mir schon gedacht, so, das ist jetzt aber schon eine Aufgabe. Gleichzeitig weiß ich auch meine Expertise, ich weiß um meine Expertise in diversen Dingen. Deswegen haben wir uns das ja dann auch entsprechend aufgeteilt, dass es auch aufgrund der Seitenzahl schwierig werden könnte, die Vielfalt zusammenzufassen oder erstmal irgendwo zu stoppen. Das war uns, glaube ich, allen dreien klar. Gleichzeitig kann ich das nur nochmal unterstreichen, was der Tobi gesagt hat, und würde auch dazu fügen, dass wir uns auch bewusst sind darüber, dass wir auch nicht die keine Vollständigkeit hier jemals irgendwie versprechen würden können oder auch nicht wollen, weil es ja immer weitergeht und fluide wird. Also ich war mir dessen bewusst, dass es nicht nur Arbeit, sondern auch viel sich selber irgendwie am Riemen reißen wird, weil man einfach so vieles erklären, also erzählen möchte und empfehlen möchte und eigentlich gar nicht aufhören will zu schreiben. Aber ja, im Endeffekt haben wir es dann mit Lektorat ganz gut und mit gegenseitigem Lektorat ganz gut hinbekommen, denke ich mal.
Und es gibt ja auch noch eine Liste mit Kapiteln und Themen, zu denen wir nicht mehr gekommen sind und mit denen sich wahrscheinlich noch 5 weitere Bände würden füllen lassen.
Ja, vielen Dank. Gab es denn so einen Anstoß zu sagen, warum ausgerechnet jetzt? Also ihr arbeitet ja, das habt ihr gerade schon so ein bisschen erzählt, ne? Schon länger in dem Bereich, ihr habt euren Blog und die Buchhandlung und es ist ja schon so eine Frage, die sich vielleicht stellt, warum braucht es dazu jetzt ein Buch, das vielleicht so einen Überblick gibt? Warum ist das vielleicht auch gerade jetzt wichtig oder vielleicht warum, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, das könnt ihr dann selber sagen, aber spürt ihr vielleicht den Drang auch danach, das irgendwie in eine Buchform zu bringen? Weil ja mit so einem Buch auch immer verbunden ist, dass es, und das macht ihr ja am Anfang auch auf, ne? Also die Frage danach, was ist überhaupt queere Literatur? Was ist überhaupt so ein, auch ein Kanon? Wie entsteht ein Kanon? Was nimmt man da rein? Was nicht? Funktioniert Kanonisierung überhaupt bei queerer Literatur? Also das hängt ja auch mit so Definitionsfragen zusammen und das diskutiert ihr ja auch. Gab es dann da irgendwie so den Punkt, oder wieso gab es denn, weil anscheinend gab es den ja, zu sagen, doch, wir brauchen das in Form eines Buches, das eben das irgendwie zusammenschreibt, ohne, das habt ihr gerade selber schon gesagt, dass es dadurch vollständig ist.
Also mir fällt ganz zuerst mal ein, dass es ein Anliegen ist, von, ich sage jetzt einfach uns auch wichtig ist, dass es so einen feststehenden Kanon per se gar nicht geben kann und dass wir da reingehen mit dem, ich würde mal sagen, dass wir es dekonstruieren, also zuerst mal den Kanon zerstören, den es gibt und gleichzeitig aber einen neuen erheben. Ich glaube, das war so die Grundidee, wo man sich denkt, und natürlich brauchst du ein Buch dazu, weil Bücher immer noch, ich finde, die besten Zeitungen sind, also das bleibt und das ist wahr einfach. Das ist nicht von Tag zu Tag neu, sondern wir wollten etwas erschaffen, wo man sagt, okay, das ist jetzt auch ein Nachschlagewerk, das kann ich mir in die Bibliothek stellen, das kann ich mir als Pädagogin anschauen, da kann ich auch blättern drinnen, ohne konkret zu wissen, was ich vielleicht gerade auch lernen will. Und das Wesen vom Buch ist halt immer auch noch, man kann das berühren, man kann das angreifen. Es gibt so viele Informationen im Netz mittlerweile. Und du kannst aber das genau hernehmen und sagen so, ja, ich habe ein Kompendium und hier kann ich sehr, sehr viel nachschlagen. Wenn ich mehr wissen will, dann kann ich aufgrund dessen vielleicht gezielt was suchen. Also auch weg von diesem Flüchtigen, weg von okay, ich ziehe mir kurz was rein und dann vergesse ich das wieder, hin zu das Buch darf auch ankommen, von mir aus im Feuilleton oder wo auch immer, und darf sich auch messen mit anderen Büchern oder soll in Diskussion geraten.
Und auch um an diesen Kanon-Gedanken anzuknüpfen, den Bianca gerade erwähnt hat, das ist auch was, was wir im Buch aufmachen, nämlich dass ein Kanon nicht unbedingt eine Liste, eine verbindliche, vollständige, in Stein gemeißelte Liste an Büchern sein muss, sondern dass der Kanon, so wie unser Buch, eine Diskussionsgrundlage sein kann. Ein Verständnis von, okay, was ist queere Literatur? Wir schauen uns verschiedene Beispiele dafür an, verschiedene Genres, verschiedene Muster, Geschichten, Plots, Rollen, die immer wieder in der queeren Literaturgeschichte vorkommen, über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Und das bietet die Möglichkeit zum Kontextualisieren und damit eben Lesenden die Möglichkeit, sich bzw. ihre Lektüre da einzuordnen und Neues zu finden. Und es braucht ein Buch dafür, weil es ein Buch dieser Art im deutschsprachigen Raum auch noch nicht gegeben hat, was auch mit einer gewissen leichten Verständlichkeit, die uns sehr wichtig ist, weil es soll kein akademisches Fachbuch sein, eröffnet, was ist queere Literatur und auch sagt, hey, das ist kein Trend, das ist nicht zeitlich begrenzt, das gab es immer schon, nur es ist immer ein Kampf mit, um und für die Sichtbarkeit. Und deswegen ist das Buch auch gerade jetzt für uns sehr wichtig, weil queere Räume wieder beschnitten werden, weil wir Entwicklungen politisch sehen, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch in angrenzenden Sprachräumen und in den USA etc., wo queere Räume und queere Sichtbarkeiten wieder beschnitten werden, kleiner werden und queers noch stärker marginalisiert. Deswegen ist das ein wichtiges politisches Statement für uns.
Und ich glaube, auch wichtig ist, dass wir erstmal einen Verlag finden mussten, der sich traut, dieses Buch zu schreiben. Und das haben wir mit Leikam. Und immer noch nicht so selbstverständlich, dass da ein Buch, ein Verlag sagt, ja, das ist ein Buch, an das wir glauben und das wird ein Zielpublikum haben, dass es sich lohnt, das so zu bedienen und ja, sich das auch wirklich finanziell zu trauen. Und für mich, ich habe während des Studiums angefangen, mich mit queerer Literatur zu beschäftigen. Und das war auch also kein Problem, aber ich habe gemerkt, in meinem Lehrstuhl in der Ruhr-Universität Bochum, da gab es niemanden, der sich damit ausgekannt hat. Und ich habe dann angefangen zu forschen und ich habe viel gefunden. Es gibt viele Bücher, viele akademische Titel, aber vor allem auch im englischsprachigen Bereich. Und da war dann auch so eine gewisse Lust vorhanden, sich damit zu beschäftigen und da auf Spurensuche zu gehen. Ich glaube, Tobi und ich haben das auch gemerkt. Wir haben während des ersten Lockdowns angefangen, auf Instagram so Lives zu machen zu Themen. Und wir haben da zu HIV und Ex-Literatur was gemacht. Einfach weil, ja, irgendwie, es braucht einen kreativen Output während dieser Zeit. Und da haben wir dann auch gemerkt, die Leute, die haben Lust darauf, die wollen sich damit auseinandersetzen. Aber es gab jetzt irgendwie nichts, was das so zugänglich und auch mit einer gewissen Übersicht den Leuten, ja, zugänglich macht.
Und es gab, um kurz anzuschließen, es gab durchaus Interesse von Verlagen auch vorher schon, aber die Art Buch, was wir machen wollten, ist eben was, was nicht jeder Verlag sich unbedingt trauen würde, nämlich, dass es eben nicht im pur akademischen sich bewegt, sondern auf eine leicht verständliche Art oder relativ leicht verständlich einen Zugang schafft und eben eine Einladung ausspricht, was ja für uns alle drei auch, glaube ich, mit das ist, worauf wir uns am schnellsten geeinigt haben, ist, das Buch eine Einladung zum Lesen, zum Diskutieren und zum Austausch sein soll.
Ja, vielen Dank. Ich kann nur sagen, also ich durfte ja jetzt schon lesen und ich war bei der Lektüre auch immer so, ich bin so ein bisschen hin und her geschwankt zwischen den Dingen, die ihr jetzt auch angesprochen habt. Also auf der einen Seite war das für mich eine total positive Lektüre. Also ich habe mich so während des Lesens total gefreut, dass es das jetzt so gibt und dass ich das einfach, ne, das hast du eben angesprochen, Bianca, jetzt auch haptisch habe und irgendwie da damit auch arbeiten kann und immer mal wieder reingucken kann. Das funktioniert ja auch nicht als, also es kann als ein Buch funktionieren, was man chronologisch liest, aber eben auch als so eine Art Schlagewerk, wo man immer mal wieder in bestimmte Kapitel reinschaut. Und gleichzeitig habe ich aber auch so eine, ich will jetzt nicht sagen Traurigkeit, aber schon auch so politische Gefühle gehabt beim Lesen, dass ich so dachte, es ist so krass, in diesen Zeiten ist es auch so wichtig, also vielleicht bin ich da auch manchmal so ein bisschen fatalistisch unterwegs, aber also ich habe so gespürt, dass ich das so wichtig finde, dass diese ganzen Titel genannt werden, dass das alles irgendwie so gesammelt wird, dass es ein Buch gibt, in dem es jetzt auch im deutschsprachigen Raum und eben zugänglich für viele, in denen das so festgehalten ist, weil wir nicht wissen, was noch auf uns zukommt bei diesen ganzen Verengungen. Und damit hatte das auch bei der Lektüre für mich was total Politisches, das alles so gesammelt zu lesen und zu sagen, ja, das sind all diese Texte, das ist all diese Geschichte und das ist nicht irgendwie was so, ja, was ist gerade in oder sowas, ne? Also nicht so eine Art Trend, sondern es zeigt eben auch auf, ihr sprecht ja auch über Zensur und ihr ordnet das ein und so weiter. Und diese Ebene gab es auch. Also ich will jetzt nicht sagen, es hat mich auch traurig gemacht. Also das wäre jetzt vielleicht übertrieben, weil das Positive schon auch überwiegt. Aber es gab auf jeden Fall bei der Lektüre auch diese Ebene, die so mitgelaufen ist. Das hast du ja, also das hat ja jetzt auch schon so ein bisschen gesagt, aber das finde ich nochmal voll wichtig zu betonen, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass es dieses Buch gibt, leider. Ja, und es vielleicht auch immer weniger selbstverständlich gerade wieder wird. Also wir zumindest nicht wissen, wie das, ja, wie das so weitergeht. Und deshalb, das meinte ich, glaube ich, eben mit der Frage auch, mit diesem, warum jetzt? Ich hatte nämlich das Gefühl, ja, es ist vielleicht auch gerade jetzt total wichtig, dass das festgehalten wird, ja.
Dass gerade jetzt eben wirklich auch ein Faktor war, wo wir gesagt haben, es muss jetzt sein. Wir haben das ja auch trotz jahrelanger Vorarbeit quasi, ohne zu wissen, dass daraus ein Buch wird, aber trotzdem in einem ziemlich sportlichen Tempo geschrieben, weil wir unbedingt wollten, dass es jetzt rauskommt, so, und dass es schon höchste Eisenbahn eigentlich war, aufgrund der weiteren Zensuren, die passiert sind in verschiedenen Ländern und aufgrund der Backlashes, die wir eben erleben, wo wir sagen, genau, wir trauen uns das und es muss jetzt sein. So, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, bevor das Buch vielleicht auch nicht erscheinen darf. Und ich finde es auch bei aller Queer Joy wichtig zu sagen, dass da Traurigkeit mitläuft und das darf auch sein. Und das finde ich auch wichtig, dass wir das sagen, weil es ist uns beim Schreiben ja auch teilweise so ergangen. Erstens gräbst du tief in dein queeres, vergangenes Leben oder wie es sich entwickeln hat dürfen. Und zweitens eben die Beschäftigung nochmal intensiver mit Stimmen, die nicht erscheinen dürfen. Oder dass wir zum Beispiel sagen so, okay, wo würden wir denn gerne überall hin das Buch präsentieren? Und dann kommst du drauf, du darfst wahrscheinlich nicht mal denken dran, in manche Länder einzureisen, weil du dieses Buch geschrieben hast. So. Abgesehen davon, dass dieser Titel ja auch schon schwierig ist, auch teilweise auch auf Instagram oder auf irgendwelchen anderen Plattformen zu präsentieren, weil man das Gefühl bekommt, okay, da wird auch irgendwie gedrosselt, so die Reichweite aufgrund der Queerness, genau. Und dann denke ich mir umso mehr, also ich bin so ein kleines, ich habe in mir so eine aktivistische Kämpferinnen-Natur, ich glaube, wie meine Co-Autoren, wie Tobi und Marlon eben auch. Und deswegen ja, umso mehr.
Das ist ja auch ein Stück weit einfach auch eine Praxis, die man als queerer Mensch auch irgendwie mitdenken muss. Also wir sind in gewisser Hinsicht auch in gewisser Hinsicht notgedrungen HüterInnen unserer eigenen Geschichte, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass Institutionen, die sehr oft heteronormativ geprägt sind, patriarchal geprägt sind, uns auch unsere Geschichten auch speichern, weitergeben. Man sieht das ganz oft in Archiven. Es gibt eine ganz spannende Studie von einer tschechischen Historikerin, die heißt Menschen ohne Geschichte sind Staub. Da geht es um queeres Verlangen im Holocaust. Und da wurde auch sehr daraus sichtbar, dass beispielsweise alleine bei der Befragung der Holocaust-Überlebenden, dass gewisse Fragen nicht gestellt wurden und dadurch gewisse Geschichten und Identitäten nicht erzählt wurden konnten oder werden konnten, weil danach nicht gefragt wurde, weil die entweder nicht bestehende Sichtbarkeit oder auch teilweise die Queerphobie der Interviewenden sich darin dann vervielfältigt perpetuiert hat und eben die Perspektive und den Blick auch geschmälert. Und das heißt, wenn wir als Queers das nicht machen, wird das niemand machen. Und gerade jetzt, wie Bianca es auch gesagt hat, wo die Räume kleiner werden, wir haben in Deutschland einen Kulturstaatsminister, der sich gerade mit wirklich viel Leidenschaft darum bemüht, die Räume kleiner zu machen im literarischen Raum, wo die Bibliodiversität darunter leidet, ist es für uns ganz wichtig, dass das jetzt noch erscheinen kann, auch mit diesem sehr selbstbewussten Titel, mit einem Ausrufezeichen und mit einem Cover, das auch eine gewisse Queerness schreit, weil es darum geht, auch in der Wahrnehmung zu bleiben und auch andere wieder in die Wahrnehmung zu bringen, die auch schon gekämpft haben für Sichtbarkeit und die unsere Vorfahren, unsere VorkämpferInnen waren und die unser literarisches Leben als auch das von Hunderten, Tausenden anderer Queers bereichert haben. Und wenn wir einen Moment haben, auch ein Licht auf die zu werfen, dann ist das jetzt und den wollen wir unbedingt verwenden.
Und ich glaube, so wie Bianca gerade auch schon das Thema Social Media erwähnt hat, ich glaube, es ist wichtig, diese Inhalte auch jenseits der Schnelllebigkeit von Social Media festzuhalten und auch jungen queeren Menschen zugänglich zu machen. Ich habe im vergangenen Winter auf einer Kulturveranstaltung so eine Art Büchertisch gehabt, um über queere Netzwerke zu sprechen von AutorInnen. Und da habe ich echt gemerkt, wie wenig Wissen bei jungen Menschen vorhanden ist, selbst bei Büchern, Texten und AutorInnen, die man zu den Klassikern zählen würde. Also da war dann zum Beispiel selbst Carol von Patricia Highsmith, das kannten die nicht. Und ich glaube, denen das Wissen an die Hand zu geben, auch wenn da eine gewisse Traurigkeit bei ist, ist wichtig, weil sie damit echt Werkzeuge mit an die Hand gegeben bekommen, um überhaupt dafür zu kämpfen, dass Queer Joy etwas Selbstverständliches ist, weil unsere VorfahrInnen viele unserer Kämpfe schon ausfechten mussten und ja, wir echt gut daran täten, aus ihren Kämpfen zu lernen.
Und Gefühle sind ja auch politisch, also diese Mischung aus Joy und Traurigkeit, Melancholie, die macht auch das Leben vieler Queers aus, weil die meisten queeren Menschen einfach auch es gewohnt sind, Momente zu haben, in denen sie sich nicht wiedererkennen, in denen sie nicht repräsentiert werden, in denen sie marginalisiert und diskriminiert werden. Und daraus kann die Joy entstehen, wenn sie eine Repräsentation beispielsweise in Literatur erfahren, auch teilweise total überraschend auf quasi sich selbst oder Möglichkeiten ihrer selbst, ihrer möglichen Identitäten stoßen. Da gehört das mit dazu, das nicht abzubilden oder das nicht zu erwähnen, würde das Bild auch ein wenig verfälschen. Denn in einer patriarchalen, immer noch patriarchal geprägten Gesellschaft, in einer heteronormativen Mehrheitsperspektive zu leben, bedeutet eben auch, sich immer und immer wieder damit konfrontiert zu sein, zu werden, nicht Teil einer gewissen Mehrheit zu sein.
Danke. Ihr macht am Anfang ja auch sehr ehrlich auf, Frage danach, was bedeutet denn jetzt eigentlich überhaupt queere Literatur? Also es ist auf dem Titel, es wirkt erstmal so, okay, ja, queere Literatur, klar. Aber dann sagt ihr natürlich, das ist ja auch relativ logisch, dass es gar nicht so einfach ist, zu sagen, was alles dazu zählt und versucht da die Dimensionen so ein bisschen zu eröffnen. Ich glaube, bevor wir dann auch gleich so ein bisschen über queere Literatur in Schule sprechen wollen, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr das so ein bisschen erklären würdet. Also was ihr darunter fasst und was aber auch eure Gedanken vielleicht mit der Schwierigkeit von so einem Labeling sind. Also so, dass man so ein bisschen ja, nachvollziehen kann, worüber ihr sprecht, wenn ihr den Begriff queere Literatur nutzt.
Ja, was ist queere Literatur, ist für uns natürlich eine der wichtigsten Fragen gewesen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einer Freundin von dem Buch erzählt habe, von dem Projekt noch, und sie dann direkt mir per WhatsApp geschrieben und gefragt, was ist das denn eigentlich? Ist das Literatur, die aus nicht-heteronormativer Perspektive erzählt wird? Geht es da um queere Menschen als ProtagonistInnen? Für uns ist queere Literatur erstmal eine Literatur, die zum einen Themen, Motive und Plots und Figuren behandelt, die eben außerhalb des heteronormativen Spektrums sich bewegen, aber auch sich auf der formalen Ebene den gewissen Mustern und Konventionen einfach entzieht, die Genres wechseln kann, die verschiedene Themen behandelt, die explizit queer sind, beispielsweise Coming Out, Transition. Und das kann sowohl sehr klassisch passieren, als auch wild und durcheinander, wie im Blutbuch von Kim de Lorison, was sehr originell ist. Und wir beziehen uns auch in einem Kapitel auf Guillaume Dustan, einen französischen Autor, der über schwule Literatur geschrieben hat, dass schwule Literatur, und das ist analog zu queerer Literatur zu lesen, nur deshalb als solche bezeichnet wird, weil wir in einer heteronormativ geprägten Gesellschaft leben. Und wären schwule bzw. queere Menschen in der Mehrheit, dann würde es den Begriff queere Literatur beispielsweise auch gar nicht geben. Also die queere Literatur ist auch als solche zu bezeichnen, weil sie auch markiert, dass es eine andere Perspektive ist, die ein Stück weit von außen auf das schaut, was der Mainstream, der natürlich heute auch nicht mehr so einfach zu definieren ist, eigentlich ist, und eben auch andere Erzählungen in den Vorder- und Mittelgrund stellt und die bestehenden Erzählungen hinterfragt.
Es wird ja natürlich auch immer so ein gewisser Universalismus aufgemacht mit einer Literatur, die zwar nicht als heterosexuell bezeichnet wird, aber es irgendwie dann doch ist, und queer ist irgendwie das, was davon abweicht und angeblich eine Nische bedient und ganz viele verschiedene Genres und Gattungen willkürlich unter dem Banner der Sexualität und oder Geschlechtsidentität zusammenfasst. Aber da ist natürlich immer die Frage, warum ist das bei anderen Genres nicht so schlimm? Also wir verkürzen irgendwie immer oder filtern gewisse Sachen, die uns wichtig sind. Zum Beispiel auch, wenn wir einen Familienroman nennen oder einen Kriminalroman, einen postmodernen Roman. Das sind ganz oft irgendwie Schubladen, um einen Text Herr zu werden. Aber die verkürzen trotzdem immer. Und bei Queerness ist das aber anscheinend immer so ein Problem, weil Sexualität ganz lange als, naja, nicht literarisch galt. Das war natürlich auch mit einem gewissen Tabu belegt, also Körperlichkeit ja sowieso und dann auch noch eine abweichende Sexualität. Das geht natürlich gar nicht. Aber ich glaube, warum das wichtig ist, ich meine, da könnte ich jetzt oder da könnten wir wahrscheinlich auch nochmal ein ganzes Buch mitfüllen. Zum einen vielleicht einmal so eine persönliche Geschichte. Ich weiß, als ich mein erstes queeres Buch gelesen habe, war das so ein Aha-Moment und ich habe das noch gefunden, bevor es queere Büchertische gab, die ja heute mehr oder weniger in den großen Buchhandlungsketten auch zur Norm gehören. Aber ich denke mir, solange es Menschen gibt, die auf so einem Buchtisch mit dem Label queer ein Buch finden und endlich sich selbst in der Literatur wiedererkennen können, schon alleine deswegen würde ich sagen, ja, zählt es sich. Aber auch abseits davon gibt es, glaube ich, ganz viele Gründe, warum queere Literatur wichtig ist. Zum einen werden da einfach, beziehungsweise also werden da Beziehungsmodelle dargestellt, die außerhalb einer heteronormativen Machtgefälle innerhalb einer Beziehung operieren. Da gibt es beispielsweise Ralf König, der bewegte Mann. Das war ein Riesenerfolg in den 90ern, sowohl als Comic, aber als auch als Film. Und da konnten Menschen anhand dieser schwulen Figuren Beziehungen erkennen, die ja so ganz anders funktioniert haben. Und das konnte auch Vorbildcharakter haben. Und ich glaube, das war es auch, weil wenn wir uns angucken, wie über Beziehungen heute gesprochen wird, was die Norm in Anführungszeichen ist, dann hat sich das komplett geändert. Und das ist natürlich nicht nur queere Literatur gewesen. Da sollten, glaube ich, auch feministische Werke zugezählt werden und Texte von überhaupt marginalisierten Personen. Da eröffneten sich einfach Welten, von denen man was lernen kann. Und abseits davon würde ich einfach sagen, warum nicht? Also für mich gibt es nichts, was dagegen sprechen würde, queere Literatur zu lesen, selbst wenn es vielleicht nichts mit mir selbst zu tun hat. Aber ich würde ja behaupten, gerade das macht Literatur so spannend, in fremde Leben zu schauen und sich da vielleicht auch irgendwie auszuprobieren.
Queere Literatur ist quasi auch keine Literatur, die als solche neben der anderen Literatur oder anderen Literaturen in Anführungszeichen steht. Das ist wie so eine Strömung, die zieht sich durch alle Genres. Es gibt queere Kriminalromane, es gibt queere Sci-Fi und Fantasy, wie Bianca sie auch wunderbar im Buch thematisiert, queere Kinder- und Jugendbücher, queere Romane, queere Memoirs, queere Mangas. Also es ist quasi jedes literarische Genre gibt es auch mit queeren Erzählweisen, Erzählhaltung, Perspektiven, queeren Figuren und Plots. Dementsprechend ist queere Literatur genauso umfassend wie Literatur als solche. Sie ist Literatur als solche. Und sie bietet Identifikationsmöglichkeiten, Potenziale sowohl für sexuelle als und auch geschlechtliche Identitäten, so dass es ganz wichtige Möglichkeitsräume sind, die da eröffnet werden. Das ist das auch, was gerade hinsichtlich der Schule so relevant ist, was ja auch Bianca nochmal dann ausführen wird, dass eben in den Phasen der Findung, die es natürlich nicht nur zu Zeiten der Schule gibt, auch später, aber gerade da sehr wichtig sind, da Möglichkeiten und Potenziale und Alternativen aufgemacht werden, die zeigen, wohin das Leben gehen kann, was lebbar einfach ist, was vielleicht im persönlichen Umfeld, dem Erwartungshorizont oder dem, was man auch so gespiegelt bekommt, nicht existent ist. Und deswegen ist queere Literatur so wichtig und deswegen ist queere Literatur auch als solche zu benennen. Sonst findet Mensch sie vielleicht auch gar nicht, gerade in dieser Zeit des Jungseins, als auch des Erwachsenseins, als auch in den Zeiten, in denen wir leben. Deswegen braucht es diesen Titel und auch dieses Label sozusagen immer noch, weil das alles andere als selbstverständlich ist.
Voll. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen, wie ja schon vorhin, diese auch politische Dimension. Also zu sagen, wäre die Welt nicht so, wie sie ist, dann bräuchte es vielleicht keine Kategorisierungen, wie wir sie jetzt vornehmen, um bestimmte Dinge zu markieren und damit auch sichtbarer zu machen und so weiter. Und ich finde es voll wichtig, dass ihr auch das aufmacht. Das ist aber vielleicht auch meine Deutschlehrerinnen-Perspektive, so, also oder die Lehrerinnen-Perspektive und Literaturlehrerin damit eher auch dieses Nachdenken über dieses Einordnen und Kategorisieren und warum muss man das oder warum macht man es in der Literatur, warum ist es notwendig und an welchen Stellen wäre es auch schön, es aufbrechen zu können, aber vielleicht sind wir da eben auch noch nicht oder an vielen Stellen sind wir da nicht. Und dieses, ja, Dimensionen damit einzubeziehen. Damit fangt ihr an in dem Buch, dann geht ihr über die verschiedenen Genres, das habt ihr jetzt auch schon angesprochen. Wir schaffen es natürlich nicht und das wollen wir auch nicht, weil die Leute sollen ja auch lesen, im besten Fall, über das ganze Buch zu sprechen. Deshalb würde ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen zu dem Kapitel über Schule kommen. Als ich das erste Mal von dem Buch gehört habe, war mir gar nicht klar, also da kannte ich das ja auch noch nicht und ich habe vielleicht auch gar nicht mit gerechnet, so im ersten Impuls, dass es ein Kapitel auch zur Schule geben wird. Und ich habe mich natürlich gefreut, aber das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Also es könnte ja jetzt auch im Kontext Literatur so für sich stehend bleiben. Und ihr habt euch aber anders entschieden. Also es ist da drin und vielleicht könnt ihr einmal kurz so ein bisschen beschreiben, warum ihr das mit reingenommen habt, so das Thema Schule und dann natürlich auch Kinder- und Jugendbuchliteratur. Aber es hätte ja nicht unbedingt mit Schule verbunden sein müssen. Das könnte ja auch für sich stehen.
Es war jetzt auch eingangs schon erwähnt, dass teilweise queere Literatur wirklich auch uns geholfen hat oder unterstützt hat dabei zu finden, okay, bin ich jetzt gut, ich bin, gibt es eine Entwicklungsmöglichkeit oder eine Vorlage, so, okay, ich bin jetzt nicht wie die anderen, gibt es aber etwas in Büchern, wo ich sehen kann, ah, okay, vielleicht ist das eher meine Welt so, bi oder lesbisch, schwul, wie auch immer. Und das haben wir relativ schnell zu dritt besprochen, dass das ganz cool wäre und es war mir persönlich einfach auch ein Anliegen, weil ich, und wahrscheinlich spreche ich auch für uns alle, die, so pathetisch das klingt, aber die Kinder sind die Zukunft so. Also ich kann da nicht drüber hinweg, als das so zu sehen. Und wenn ich denen nicht etwas in die Hand gebe, von klein auf quasi, dafür auch schon im Kindergarten, natürlich unbedingt queere Bilderbücher geben und so weiter, dann bin ich ganz schnell bei einer sehr eindimensionalen Gesellschaft und die keine Varianten mehr aufzeigt im Entwickeln, im Sein und so weiter. Und ich glaube, dass gerade in der Schule eine ganz wichtige Zeit eben passiert, in der Pädagoginnen, Pädagogen eine, ich will jetzt nicht sagen Macht, aber sie haben wirklich viel Power, die sie quasi den SchülerInnen mitgeben können. Und deswegen war es auch so wichtig, dass wir sagen so, hey, und vielleicht weiß jetzt jemand noch gar nicht, dass man auch mit queerer Literatur in den Unterricht gehen kann. Vielleicht könnt ihr mal die eine oder den anderen dazu bringen, etwas Neues zu probieren im Unterricht. Gerade weil viele Kinder vielleicht auch aus bildungsfernen Familien oder soziokulturelle Unterschiede, die es ja gibt, nie in Berührung kommen könnten, vielleicht mit Büchern dieser Art. Und da waren wir uns relativ schnell einig, dass wir sagen, okay, dann machen wir da ein Kapitel, dass es dann tatsächlich so intensiv wird. Das war eigentlich nicht so gedacht, aber ich habe bemerkt, dass das geht eigentlich irgendwie nicht anders.
Also wir fanden, also auch Marlo und ich fanden es total großartig, dass Bianca dann diese Umfrage auch reingebracht hat, weil das nochmal einen anderen Blickwinkel mit reinbringt auf das Thema und auf die Relevanz dessen, weil Marlo und ich waren vor einem Jahr bei Gay in May, heißt es, ein Literaturfestival in Osnabrück, und da ging es auch um die Möglichkeiten eines queeren Kanons. Und da waren relativ viele LehrerInnen im Publikum, weil Osnabrück so eine Stadt ist, in der an der Uni sehr viel Lehramt studiert wird. Und da ist uns auch häufiger in Diskussionen, auch im Panel begegnet, dass es eigentlich wenig direkte Handreichungen gibt, welche Titel LehrerInnen verwenden könnten. Und wie wichtig denen das aber schon auch ist, wurde auch klar, dass eben auch nicht nur Cisgender-Identitäten dargestellt werden, sondern auch non-binäre Personen, Transpersonen auch einfach in Texten eine gewisse Repräsentation bekommen, damit auch ihre SchülerInnen merken, okay, Identitäten sind fluide und niemand muss sich ad hoc verorten. Und dementsprechend, wie Bianca das schon sagt, ist auch, wir haben unsere eigenen Schulerfahrungen, in denen viele Leerstellen herrschten diesbezüglich, ist das für den Identitätsbildungsprozess ja so eine wichtige Phase, Und wenn es da gelingt, seitens vieler engagierter Lehrkräfte diese Perspektiven aufzumachen, dann sind das am Ende des Tages Erfahrungen seitens der SchülerInnen, die deren ganzes Leben prägen, sowohl wenn sie selbst queer sind, als auch wenn sie es nicht sind, aber eine Sensibilität und eine Offenheit dafür haben. Und das kann man gar nicht als wichtig genug einschätzen.
Wollt ihr vielleicht noch einmal kurz so ein bisschen was zu der Umfrage sagen? Also wie das so abgelaufen ist und vielleicht auch, was für euch so spannende Ergebnisse waren oder Dinge, die euch da so am meisten beschäftigt haben, vielleicht noch im Nachhinein, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
Also die Idee zur Umfrage hat sich ein bisschen aus einem Gespräch mit einem mittlerweile befreundeten Pädagogen ergeben, der eben gemeint hat, er sei so der einzige queere Lehrer an seiner Schule in Wien. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, das kann nicht die Wahrheit sein. Das ist ja nicht. Naja, er hat schon ein Netzwerk, also es gibt ein Netzwerk, es gibt zwei Netzwerke, die ich jetzt, von denen ich jetzt weiß, die in Wien sind, zu queeren LehrerInnen, und eins heißt Ausgesprochen und seines heißt, muss ich dann nochmal nachschauen, aber genau, auch da geht es auch wieder um eine andere Art von Vernetzung. Jedenfalls hat mich das interessiert, wie das sein kann, dass es einen queeren Lehrer gibt, der sich noch dazu mit queerer Schullektüre beschäftigt. Und ich dachte so, hey, das möchte ich irgendwie erheben jetzt mal, ob das wirklich so ist. Also wir wollten nicht wissen, ob es queere Lehrpersonen gibt. Es wird anonym erhoben, ob sich jemand quasi als queer, bi, lesbisch, trans, wie auch immer, bezeichnet. Und dann eben die verschiedenen Fragestellungen, die sich dann noch dazu daraus ergeben haben. Und zwar dachte ich, also ich wäre davon ausgegangen, dass wenn ich so eine Umfrage, ich wollte eigentlich eine große Studie anlegen, aber es haben genug Teilnehmende mitgemacht natürlich für eine private Umfrage, wo man nichts dafür erhält quasi, außer wirklich viel Zeit investiert, ist das eh keine schlechte TeilnehmerInnenzahl. Ich hätte mir noch mehr Teilnahme gewünscht, weil ich schätze, und deswegen, da komme ich jetzt dazu, zu etwas, das, von dem ich nicht gedacht hätte, dass rauskommt. Ich glaube, dass vor allem queere Lehrpersonen teilgenommen haben an der Umfrage. Oder welche, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben. Und wir hätten aber gewollt, dass voll viele Pädagoginnen daran teilnehmen, und zwar auch welche, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Und jetzt komme ich zum Punkt. Ich dachte, es kommt raus, dass sich gar nicht mit queerer Lektüre beschäftigt werden möchte oder dass die Zeit dafür nicht ist oder und so weiter. Und ich habe diese Antwortmöglichkeiten, hat es auch gegeben in der Umfrage. Es hat aber auch die Antwortmöglichkeit gegeben, ich möchte das voll gern einsetzen, ich interessiere mich dafür, oder wenn ich eine Handreichung hätte, dann würde ich es noch mehr machen, oder wir lesen schon folgende Lektüren und so weiter. Und da hat sich dann herauskristallisiert, dass eh schon sehr viele tatsächlich sich mit queerer Schullektüre beschäftigen und sich auch dessen natürlich bewusst sind, dass dazugehören sollte zu einer umfangreichen Bildung, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kommt noch dazu, dass ich gefragt habe, überhaupt, ob es an deren Schule sowas wie einen Kanon gibt, welche Bücher in Klassenstärke vorhanden sind und so weiter. Und da hat sich halt schon dann bestätigt, dass in jenen Schulen, also in Österreich ist es so, dass im Gesetz überhaupt gar keine Pflichtlektüre verankert ist. Also österreichweit, das kann man eh dann noch genauer lesen. In Deutschland ist es unterschiedlich in manchen Ländern und an manchen Schulen nochmal für so Abi-Klassen und so weiter. In österreichischen Schulen ist es so, dass dann da auch wieder, glaube ich, PädagogInnen mitgemacht haben, die sagen so, okay, es steht zwar nicht im Lehrplan, dass wir ein Buch lesen müssen, aber ich will das meinen Schülern gerne mitgeben. Und deswegen mache ich das. Und da, genau, deswegen, ich glaube, wir haben so eine sehr repräsentative Schnittmenge an PädagogInnen, die eh schon wirklich viel machen.
Also ich glaube auch, das machen wir im Buch auch so ein bisschen auf, dass unsere Erfahrung als SchülerInnen auch gewesen ist, dass selbst in quasi bestehender, ich nenne es mal klassischer Schullektüre, die einem klassischen Literaturkanon, wie Mensch ihn zumindest in Deutschland aus dem Schulunterricht oder Deutschunterricht kennt, nicht unter queeren Aspekten betrachtet wurde, weil es gibt ja durchaus bei Thomas Mann, das ist ein Beispiel, was immer gerne gebracht wird, auch von uns, das muss nicht nur der Tod in Venedig sein, sondern auch der Zauberberg, gibt es ganz klar gleichgeschlechtliches Begehren. Es gibt, wenn wir an den Englischunterricht denken, bei Shakespeare ganz viele Figuren, die heutzutage als entweder trans oder non-binär zu lesen sind, also der Luftgeist Ariel beispielsweise in der Sturm, Virginia Woolf, wir haben Orlando etc. Und auch diese Perspektive fehlt, neben dem Fakt, dass queere Literatur auch nicht immer gelesen wird, wird auch die Literatur, die gelesen wird oder wurde, zumindest in meiner Schulzeit, in unserer Schulzeit, häufig nicht als solche gelesen, interpretiert oder auch diskutiert, markiert. Und das sind so Leerstellen, mit denen ein Mensch sich als SchülerInnen dann so ein bisschen befassen muss oder alleine da sitzt und sich fragt, warum sowas Offenkundiges eigentlich gar keine Rolle zu spielen scheint.
Für mich, also auch als Lehrerin, öffnen sich da immer so super viele Gleichzeitigkeiten. Also auf der einen Seite irgendwie das, was du jetzt angesprochen hast, Tobi, dass natürlich Queerness existiert und auch schon immer existiert hat und dadurch natürlich auch in der Literatur existiert. Und also das, was du jetzt gerade bei Thomas Mann und so weiter angesprochen hast, aber in Schule überhaupt nicht als Gesprächsthema oder oft als Gesprächsthema auch über Literatur Raum bekommt. Also das neben, also auch auf unterschiedlichen Ebenen natürlich, neben dieser vielleicht auch Bewegung, nenne ich es jetzt mal, natürlich auch Veränderungen der letzten Jahre, wo es schon, also das ist auch mein Gefühl und das ist jetzt auch ein bisschen ja wieder gespiegelt in dem, was du gesagt hast, Bianca, diesem Gefühl von LehrerInnen wollen, das sind aber oft Individuen, sie beschäftigen sich mit Themen, sie möchten das auch in Schule und auch in ihrem Literaturunterricht integrieren. Auf institutioneller Ebene wird das aber nicht unbedingt abgebildet oder sehr, sehr nachgeordnet, sehr, sehr langsam, wenn überhaupt. Neben der Tatsache, dass es auch gleichzeitig, obwohl wir noch gar nicht an einem Punkt irgendwie der Normalisierung sind, natürlich jetzt auch wieder ein Backlash gibt und es große Diskussionen darüber gibt, was wo gelesen werden kann. Ich sage jetzt bewusst kann, weil man natürlich auch in diesen Zeiten immer wieder oder immer öfter dann davon hört, dass es eben auch Gegenwind gibt, wenn man sich dafür entscheidet, also in dem weiten Begriff, den ihr aufgemacht habt, auch ein queeres Buch beispielsweise mit Jugendlichen zu lesen. Und das sind irgendwie für mich auch manchmal so viele Gleichzeitigkeiten, mit denen es eben so voll wichtig ist, sich auch aus LehrerInnenperspektive oder generell, wenn man irgendwie was mit Schule zu tun hat, so auseinanderzusetzen. Also es gibt eben nicht nur diese Bewegung des Backlashs. Es gibt natürlich auch die Bewegung hinzu, es kommt mehr in den Unterricht. Es gibt auch immer mehr Unterrichtsmaterial, was natürlich, da kann man auch immer fragen, wer erstellt das, woher kommt das? Ist das aus so einer mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive oder wie so oft dann nicht doch von einzelnen Engagierten oder auch von Initiativen und so weiter? Dann irgendwie in diesen Spannungen sich zu bewegen und sich dessen auch überhaupt erstmal bewusst zu werden und dann zu überlegen, und dafür ist es eben so wichtig, da auch drüber zu schreiben und zu lesen und ins Gespräch zu kommen, was ist eigentlich so unser Status quo? Und dann aber auch immer wieder darüber nachzudenken, ja natürlich müsste das eigentlich total normal sein, aber ist es ja nicht so. Und das macht manchmal auch so ein komisches Verhältnis dann in der Lektüreauswahl beispielsweise oder in dem Sprechen darüber, warum man jetzt überhaupt das so hervor, also wie eben auch ne, bei diesem Labeling, ne, wieder so hervorheben muss, wenn es ja eigentlich ganz normal sein sollte. Wisst ihr, was ich meine? Also könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen, wo ich mich da so bewege in dem drüber nachdenken?
Ja, dieses Argument, dass es ja so normal sein sollte, dass man es nicht hervorheben müsste. Das wird schon häufiger gebracht. Allerdings kann das auch gerne als Verschleierungsmethode verwendet werden, weil in dem Moment, in dem ich sage, ja, ist das doch ganz normal, da müssen wir gar nicht drüber reden, dann muss ich es auch nicht adressieren. Mhm. Und wenn wir uns aber auch die aktuellen Fallzahlen hinsichtlich queerphober Übergriffe in Deutschland angucken, die stark angestiegen sind, die Bedrohung der CSDs etc., dann sehen wir, hoppla, also so normal ist es nun wirklich nicht. Und deswegen müssen wir es auch benennen. Und wenn auch nur eine Schülerin ein Buch liest im Schulunterricht, wo eine Figur repräsentiert ist, sofern die queer ist, und danach da rausgeht und mit einem anderen Gefühl für sich selbst, einem anderen Möglichkeitshorizont ins weitere Leben startet, dann hat sich das mehr als gelohnt. Und Schule ist ein Ort, an dem auch Identitäten ausprobiert werden können, an dem das Leben in gewisser Hinsicht vorbereitet wird und die Vielfalt des Lebens auch und des Lesens im Unterricht abgebildet werden kann und eben auch sollte. Dementsprechend ist das immer so ein Argument, was ich nicht gelten lassen möchte, weil wenn wir damit anfangen, dann kann man auch sagen, ja, warum soll man denn überhaupt noch irgendein Buch über heterosexuelle Beziehungen oder Familien im Schulunterricht lesen? Das ist doch vollkommen normal. Dann braucht es das ja nicht. Sehen wir ja überall auf der Straße. Nö, können wir auch gerne mal irgendwie die Türen für was anderes aufmachen.
Voll.
Ja, und du hast ja noch Institutionen angesprochen und da dachte ich mir auch, ja, bei Schulen wäre es super wünschenswert, wenn es auf institutioneller und auch systemischer Ebene Veränderungen geben würde, wenn auch die DirektorInnen oder also dahinter stehen würden, wenn die, also es ist schon ein Appell jetzt auch von meiner Seite, weil ich glaube, dass sich viele PädagogInnen dann sehr wohl mehr damit beschäftigen würden oder sich auch trauen würden. Ich habe in Gesprächen und auch in der Umfrage gehört und gelesen, dass sich manche PädagogInnen nicht trauen, queere Schullektüre in der Klasse quasi vorzustellen, weil sie schon das ein oder andere Mal erlebt haben, dass irgendwelche Erziehungsberechtigte dann plötzlich auftreten in der Klasse und ihnen das Buch um die Ohren schmeißen und die dann nicht wissen, was sie dann tun sollen. Oder es wird ihnen gedroht mit Klage oder was auch immer. Also es gibt so skurrile Stories, die natürlich, wo ich auch verstehen kann, dass ich mir dann als Pädagogin schon meine Sorgen mache, wenn ich da vielleicht sogar bedroht werde. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Gleichsam denke ich mir, da muss das System sich ändern und das ist jetzt viel verlangt wahrscheinlich. Und gleichzeitig kannst du auch immer wieder sagen, so, wir haben aber ein Menschenrecht. Und wir haben dieses Menschenrecht gilt einfach für alle und deswegen müssen auch alle Menschen und in ihren diversesten Erscheinungen mit einbezogen werden, von der Schule auf und auch im Lehrplan. In den Lehrplänen steht ganz, also könnte man jetzt schnell raussuchen, ich habe es, glaube ich, auch irgendwo, ich habe es im Buch auch zitiert, es steht ganz klar und deutlich drinnen, dass jede Form des Lebens Eingang in den Unterricht finden soll, also egal in welchem Unterricht. So. Und dann denke ich mir so, mit dem hat man eigentlich so viel in der Hand. Es wäre so schön, wenn man sich nicht von Angst leiten ließe, aber es ist dann wahrscheinlich ein Wunschtraum.
Ich würde auch sagen, dass es nicht nur eine Option ist, sondern eine Pflicht. Also tatsächlich haben wir auch ein Eid auf Demokratie und Verteidigung des Grundgesetzes und so weiter, zumindest wenn man verbeamtet ist, geschworen. Und also ich bin da voll bei dir, ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, woher für mich diese Spannung mit der Normalisierung auch kommt, dass ich sage, eigentlich dürfte es gar kein Thema sein, aber natürlich ist es ein Thema und bleibt auch ein Thema. Und das ist eben genau das, was wichtig ist zu besprechen, ne? Das meine ich, glaube ich, mit diesen Gleichzeitigkeiten. Und dafür habt ihr ja dann auch ganz viele Beispiele geliefert. Also danke dafür, also so jetzt von meiner Seite vielleicht. Und wir müssen so langsam zum Ende kommen, auch wenn ich natürlich noch gerne weiter über auch einzelne Texte und sowas sprechen würde. Aber am Ende gibt es ja immer eine Hausaufgabe. Und da wir jetzt auch zu viert sind heute, wird es dann drei Hausaufgaben geben. Deshalb würde ich sagen, ist es vielleicht auch an der Zeit, dahin zu kommen. Und ihr dürft die an mich stellvertretend, aber auch an alle Zuhörenden stellen.
Meine Hausaufgabe an dich, beziehungsweise an alle, die zuhören, ist, sich ein Buch aus den Kapiteln Science Fiction und Fantasy oder aus der Schullektüre, aus dem Schullektüre-Kapitel oder aus der Lyrik auszusuchen, weil das sind drei Genres, die oft übersehen werden, gerade von erwachsenen Personen. Und dann sich da wirklich reinzulassen in dieses eine Buch und zu schauen, okay, was hat mich bisher abgehalten, davon so ein Buch in die Hand zu nehmen?
Meine Hausaufgabe ist, vielleicht einmal die AutorInnen durchzugehen, die man so im Deutsch, Englisch, Französisch oder sonstigen Sprachunterricht durchgenommen hat und auf die Spurensuche zu gehen, welche dieser Texte vielleicht queere Elemente enthält, die nicht Teil des Unterrichts gewesen sind.
Meine Hausaufgabe wäre, wenn ihr das nächste Mal ein Buch verschenkt, schaut doch, ob ihr nicht auch ein queeres Buch verschenken könnt oder ein intersektional queeres Buch. Denn da gibt es sehr viel und da ist auch in diesem Jahr wieder schön vieles erschienen. Und damit verschenkt ihr eine Perspektiverweiterung.
Voll die schönen Hausaufgaben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und natürlich auch vielen Dank für das Buch. Es ist ja wirklich auch eine Schatzkiste. Also ich bin auch von das Literaturverzeichnis durchgegangen und ich freue mich jetzt auf ganz viel weitere Lektüre als Inspiration. Und ich wünsche euch auch ganz, ganz viele tolle Gespräche und ganz viel, vielleicht auch Gespräche mit Lehrkräften, die sich dadurch inspiriert fühlen, auch durch das Schulkapitel, sich damit noch ein bisschen genauer auseinanderzusetzen.
Und darf ich eine Bitte hinterher schicken?
Na klar.
Auch an alle Lehrkräfte, alle, die das hören, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wenn ihr uns einladen wollt, über queere Literatur mit euch, mit euren SchülerInnen zu sprechen, schickt uns Messages über Instagram. Wir sind da als Bianca, als Marlon, als Tobi zu finden über unseren Verlag. Es wird Mittel und Wege geben, das möglich zu machen. Das ist ganz wichtig. Wir möchten gerne mit euch diese Diskussion starten und nutzt das. Bitte, bitte, bitte. Wir sind da sehr offen für.
Das packen wir natürlich auch alles in die Shownotes. Dann kann man direkt aus der Folge heraus eure Accounts finden.
Ich wollte mich nochmal bedanken und fand das Gespräch wirklich schön. Und ich glaube, wir können uns noch ewig weiter unterhalten.
Dann würde ich sagen, auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Tschüss, danke für die Einladung.
Ciao.
Ciao, oh, danke. Thank you.